ARD.
Hallo zu Fakt Up, heute mit einer Live-Show vom SWR Podcast Festival in Mannheim.
Wow. Habe ich Text?
Du hast Text, Sina.
So, genau. SWR Podcast Festival in Mannheim. In der ARD-Audiothek könnt ihr uns übrigens auch hören.
Ja, im Festival-Feed. Es gibt einen extra Festival-Feed und dann auch bei Fakt Up. Also wenn ihr gerade versehentlich hier drauf geklickt habt, guckt doch auch mal in der ARD-Audiothek bei Fakt Up vorbei.
Mach das gerne.
So. Wir sind heute nicht alleine.
Genau, wir sind nicht alleine. Die Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist mit einer wunderbaren Gästin, nämlich mit Uruba Aslam. Uruba, komm her.
Komm auf die Bühne.
Einmal Applaus.
Hallo. Genau. Bin froh, dass ich nicht dahin geflogen bin jetzt.
Hey, liegen ein paar Kabel so, ne? Das ist eine Live-Aufzeichnung. Uruba, du bist Hostin vom Funkkanal Psychologik. Vielleicht kennen den auch ein paar hier im Publikum. Mhm. Und da beschäftigt ihr euch mit allen möglichen Themen rund um die menschliche Psyche. Das ist so ein bisschen das Thema. Und du machst parallel zu diesem Job auch gerade deine Ausbildung zur Psychotherapeutin, ist das richtig? Das heißt, du hast auch Psychologie studiert?
Ich habe komplett Psychologie studiert.
Komplett alles.
Ja, weil diese Ausbildung klingt halt immer so, als wäre man noch nicht fertig, aber man hat wirklich in Psychologie wirklich den Master gemacht, das heißt 5 Jahre. Und danach kommt nochmal diese lange Ausbildung, die nochmal 5 Jahre dauert. Also bis man sich dann wirklich Psychotherapeutin nennen kann, dauert es schon echt 10 Jahre.
Bis man auf die Menschen losgelassen wird sozusagen.
Ja, genau.
Aber du hast jetzt auch schon Patientinnen und Patienten. Ne?
Ja, habe ich schon. Also im Rahmen der Ausbildung macht man auch schon Therapie ganz normal. Ich bin in 2 Tagen in der Woche ganz traditionell, sage ich mal, in der Praxis und habe meine Patienten. Ich muss die dann nur in einem gewissen Zeitraum dann mit einem erfahrenen Therapeuten besprechen.
Okay. Und du bist aus Heidelberg, das heißt, du hast es gar nicht so weit.
Nein.
Ich habe, als ich gelesen habe, Heidelberg, wir sind in Mannheim, habe ich mich direkt erinnert an eine Studie oder Untersuchung, sage ich mal. Oder naja, eher so eine wilde Berechnung. Also wir bewegen uns ja manchmal so zwischen Wissenschaft und naja, wir gucken das uns nochmal genauer an. Musste ich dran denken, und zwar, wer uns schon länger hört, der kennt die vielleicht noch. Das war die Studie, wo man am sichersten ist in Deutschland vor einer potenziellen Zombie-Apokalypse. Ich sehe schon Nicken im Publikum. Und da dachte ich, ich gucke doch nochmal, wo da denn Heidelberg und Mannheim und so abgeschnitten hatten. Also vielleicht nochmal für alle, die es nicht gehört hatten. Das war eine Berechnung von einem Immobilienportal, die einfach ein bisschen Werbung für sich machen wollten und geguckt haben, Anzahl von Krankenhäusern in einer Stadt oder wie viele Todesfälle gibt es, Bevölkerungsdichte, wie viele Verstecke gibt es, durchschnittliche Haushaltsgröße und so weiter, Mobilität, wie viele Fahrzeuge gibt es in der Stadt und, wie ist die Wasserversorgung. Und am sichersten kam da raus, bei 402 Städten und Gemeinden in Deutschland ist der Eifelkreis Bitburg-Prüm, falls da jemand von euch herkommt. Und am unsichersten ist Gelsenkirchen. Und jetzt natürlich die Frage.
Egal, ob Zombie-Apokalypse oder nicht.
Ja, dieses Taylor Swift-Konzert ist auf jeden Fall. Ja. Naja. Ludwigshafen ist auf Platz 314.
Oh, wow.
Aber schlechte Nachrichten, Heidelberg liegt dahinter auf Platz 348. Und Mannheim sogar auf Platz 367. Oh. Vermutlich wegen fehlender Vorräte und Verstecke.
Okay.
Dann habe ich mich aber gefragt, Moment mal, wart ihr schon mal in Mannheim? Hier gibt es extrem viele Imbisse und auch extrem viel Sperrmüll. Das heißt, also Verstecke und Waffen. Eigentlich, ich kann das nicht nachvollziehen. Auf jeden Fall, naja, wir werden hier nicht so sicher von der Zombie-Apokalypse. Leider schlechte Nachrichten.
Schlechte Nachrichten. Naja, was meinen Sie mit Sperrmüll? Das musst du nochmal.
Warst du hier unterwegs?
Nee.
Mannheim ist bekannt für seine Sperrmüllberge.
Ist es
regelmäßig.
So? Sind hier Leute aus Mannheim?
Ja.
Ah, okay.
Doch, auf jeden Fall. Das ist wirklich, das ist ein Sport hier.
Und wird nicht abgeholt dann, liegt dann da rum.
Also meistens ist es eine Weile da und man kann hier tolle Sachen finden im Sperrmüll.
Ja.
Vielleicht auch tolle Zombie-Verteidigungswaffen.
Ja, interessant. Ja.
Klingt wie ein sehr gutes Computerspiel. So, wir kommen mal zum ersten Thema. Ich habe was aus dem Bereich Raumfahrt mitgebracht.
Natürlich.
Und zwar, weil ich auch dachte, wir haben Uruba hier, können wir ein bisschen so über die psychologischen Sachen sprechen. Raumfahrtagenturen überlegen ja schon seit Jahrzehnten, wie sie die perfekte AstronautInnen-Crew zusammengestellt bekommen für eine Mars-Mission. Mhm. ich weiß nicht, ob ihr das schon mal irgendwie so mitbekommen habt, dass irgendwo eine Simulation läuft, wo Leute irgendwo eingesperrt werden und dann da einfach isoliert, also so 5 oder 6 Leute isoliert irgendwie leben müssen, arbeiten müssen für ein Jahr ohne Kontakt zur Außenwelt und man guckt sich dann an,
hat es funktioniert?
Ja. Ganzes Jahr. Krass, ein ganzes Jahr.
Also teilweise. Also es gibt auch Simulationen, die länger gehen. Es gibt welche, die kürzer gehen, ne? Je nachdem. Also das testen die schon immer, überall. Unter anderem jetzt gerade auch aktuell Mars Dune Alpha. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt.
Ja.
Die läuft jetzt gerade schon seit 200 Tagen. Mars Habitat im Johnson Space Center in Houston in Texas. Komplett 3D gedruckt, was ich ganz spannend finde. Und da sind 4 Menschen jetzt schon seit 200 Tagen isoliert, leben da, arbeiten da, sollen Experimente machen, sollen Gemüse anbauen zu viert und sie sollen sogar rausgehen in so einem, ich habe ein paar Fotos mitgebracht, wollen wir mal einfach ein paar Fotos zeigen? Genau. Ihr könnt das sehen, ne?
Das ist jetzt für alle, die hier sitzen, sehen sie Fotos. Also es ist 3D gedruckt, das heißt, das sind lange Würste, die aufeinander gestapelt wurden und es kommen Räume raus.
Das ist 3D-Druck, genau. Also so sieht es am Anfang aus und so sieht es jetzt im fertigen Zustand von innen aus. Also hier sieht man so ein bisschen Wohnzimmer, sehr gemütlich. Ich glaube, da rechts ist auch so ein bisschen Küche zu sehen.
Sie also ich muss sagen, die Einrichtung ist diskutabel. Es ist ziemlich hässliche Ledereinrichtung.
Aber ich finde den 3D-Druck eigentlich ganz schick so an der Wand, oder?
Ja.
Finde ich besser als diese Raufaser.
Wände aus Pfannkuchen. Ganz schön. Ist auch so Marsfarben, also so orangig.
Ja, natürlich.
Finde ich ganz
so,
schick eigentlich.
Sein muss. Das waren die Schlafkabinen. Ja. Und hier haben wir dann einmal, dass die auch teilweise dann in voller Montur, also komplett im Kostüm, einmal rausgehen müssen und den künstlichen Marsboden da untersuchen, was ich auch ganz spannend finde, was die da wohl finden.
Ein riesiger Sandkasten.
Ein riesiger Sandkasten, genau.
Und sie können Sachen anbauen.
Und sie können Gemüse anbauen, genau. Und so sieht es dann so ein bisschen außen aus. Genau, und das sind wir. Ja, das finde ich ganz spannend. Und warum macht man das? Zum einen möchte man natürlich so ein bisschen den Ressourcenverbrauch testen, gucken, wie verhält sich das da so, ne? Was brauchen die so? Und natürlich psychische und physische Entwicklung der Crew. Die wollen testen, wie die Crew auch unter anderem mit Stress umgeht. Und was ich jetzt in dem Artikel, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was ich gelesen habe, wie geht die Crew mit Stress um, wenn Geräte ausfallen oder Wasser knapp werden? Also es ist so sehr spezifisch schon ausgedrückt, dass ich das Gefühl habe, sitzt da vielleicht irgendwer und hat so ein
so heute kein Wasser.
Ja. Weißt du, so ein richtig schlecht gelaunter Wissenschaftler oder so, der dann irgendwie montagmorgens dann da ins Kontrollzentrum geht, ein richtiges schlechtes Wochenende hatte und dann denke so, oh, ihr hattet ein schönes Wochenende, mal sehen, wie es ist, wenn die Kaffeemaschine heute nicht funktioniert. Yeah. Und dann hast du für alles so, heute gibt es kein warmes Wasser in der Dusche, für alles so einen Knopf.
Oh, es ist gemein.
Hast du Sims gespielt? Macht, hat irgendwer Sims gespielt?
Bisschen, ja, ein bisschen, aber nicht so lang.
Bei Sims hat man da nicht unter anderem bei den Schwimmbädern einfach die Leiter rausgenommen und dann geguckt, was passiert?
Ja, also so, ich hoffe, so schlimm machen sie es nicht, wobei...
So Machtausübung, ne, komplett.
Ja, es gab doch dieses Experiment mal, wo...
Ich wollte gerade sagen, wie ist es genau dieses Experiment, ist mir gerade eingefallen, dieses Stanford Prison Experiment. Ich weiß, das ist wissenschaftlich nicht mehr so reliabel, hat sich so rausgestellt, aber da wurden ja auch so einfach ganz viele Leute so zusammengewürfelt und eingesperrt und sollten sich irgendwie, ja, miteinander irgendwie auskommen.
Also auch so, genau so eine Simulation.
Ja, ja, genau. Und natürlich hatten die nicht so schöne Betten und Sofas und was weiß ich, aber wenn das schön aussah. Die waren natürlich schon im Gefängnis. Aber da hat sich ja auch irgendwie voll viel gezeigt. Ne? Da haben sich
was
so,
hat sich da so gezeigt?
Naja, da haben sich halt so Führungspersönlichkeiten, sag ich mal, rauskristallisiert. Irgendjemand hat dann so ein bisschen die Führung übernommen, haben natürlich auch andere Leute angeeckt miteinander, ne? Teilweise auch so Außenseiter haben sich so ein bisschen herausgestellt, ne? So die dann so ein bisschen gemobbt wurden, sag ich mal, total gemein. Aber es ja, so diese Gruppendynamiken, die wir auch so aus der Gesellschaft so ein bisschen kennen, wurden dann so ein bisschen da präsenter.
Ja, das will man dann sich einfach mal wissenschaftlich anschauen, ne? Ja. Wie lange ging das?
Also nur das weiß ich jetzt gar nicht, aber nicht so kurz, also schon mehrere Wochen bis Monate.
Das ist echt krass.
Ja, es wird oft so von Menschen, die pessimistisch auf andere Menschen gucken, glaube ich, als Beispiel genommen, was passiert, wenn Menschen Macht bekommen. Yeah. Aber muss man auch sagen, wurde auch schon wissenschaftlich weiter diskutiert und auch widerlegt teilweise.
Voll,
also muss man ein bisschen einordnen.
Mit Vorsicht
Sina, diese Simulation, wie lange dauert nochmal eine Reise zum Mars? Also es macht ja Sinn, dass die so lang gehen, ne?
Ja, klar. Also zum Mars fliegen dauert mindestens, also maximal 9 Monate, so bis zu 9 Monate dauert die Reise. Und wenn man dann auf dem Mars ist, dann kann man auch nicht direkt wieder nach Hause fliegen nach 2 Tagen, ne? Weil der Mars dreht sich ja um die Sonne, die Erde auch. Und manchmal sind die auch nicht direkt nebeneinander. Das heißt, da braucht man dann so, ja, so eine ganze Mars-Mission, 3 Jahre, 2, 3, okay, vielleicht sogar 4 Jahre.
Okay, und du hast jetzt angeguckt, welche Personalities mitfliegen könnten,
genau, müssen, dürfen. Das finde ich nämlich ganz spannend, weil das wollen die ja auch eben rausfinden. Also, dass sie dann eben unterschiedliche Persönlichkeitstypen da reinbringen. Da gab es, wir hatten auch mal irgendwann in der Folge so eine Studie zu einer Marskolonie, welche Persönlichkeitstypen da drin sein würden, damit es eine erfolgreiche Kolonie wird. Und da gab es dann so, ich habe da jetzt nicht so eine Ahnung von, diese Big Five oder irgendwie sowas. Also die, die da waren, waren auf jeden Fall die Agreeables. Das sind so die, weißt du, was
Agreeables?
Agreeables,
also die verträglichen.
Genau,
die verträglichen. Die Verträglichkeit hoch ist, das heißt einfach nur, dass Menschen gut untereinander auskommen können, sich vertragen können, ne, und sich anpassen können.
Ja. Und was sind dann Socials?
Socials, wahrscheinlich die Extraversion ist dann höher, also extrovertierter.
Also die brauchen Menschen.
Nehme ich jetzt mal an, ja.
Die können nicht lange alleine abhängen.
Ja, also ist es ja auch irgendwie gut, wenn die nicht so viel alleine sein müssen, weil wenn du jetzt wirklich auf so kleinen Raum mit so vielen Menschen so lange verbringen musst, dann hast du, glaube ich, nicht so viel Rückzugsmomente, oder?
Ja, oder besonders viele.
Also, ja, oder besonders viele.
Kommt drauf besonders viele. Yeah. Und dann, also die hatten 4 zumindest. Also die Agreeables, ne, die irgendwie so verträglich sind, die Socials, die Reactives gab es noch und die Neurotiker, die wir alle kennen.
Die braucht man auch.
Nee, die haben mal geguckt, so, ne? Also es war eine Computersimulation, da haben wir keine echten Menschen, sondern einfach eine Simulation gehabt und dann konnte man da halt bestimmte Parameter einbauen, wie zum Beispiel, sagen wir mal, 80% Neurotiker in der Marskolonie. Oh. Und wir fangen so mit 20 oder 30 an, ne? Leuten insgesamt. Okay. Ne? Und hat man halt geguckt, okay, so über mehrere Jahrzehnte, wenn man das so rechnen lässt, wie entwickelt sich die Kolonie? Sterben die alle direkt aus? Oder wird der Mars erfolgreich bevölkert von Neurotikern?
Oh, okay.
Ja. Was schätzt ihr? Also ja, natürlich Agreeables waren die Winner.
Ja,
und Neurotiker braucht keiner.
Neurotiker braucht kein Mensch. Okay.
Also Ängste brauchen wir nicht.
Ja, Neurotiker sterben aus, genau. Das fand ich eigentlich ganz spannend, sich das mal anzugucken. Das heißt, also auch so für so Gruppendynamiken gibt es ja auch zum Beispiel. Hatte ich mir auch.
Aber man braucht doch wahrscheinlich dann irgendwie so eine Mischung aus Menschen, oder? Also nicht nur die total extrovertiert sind und nicht nur die irgendwie total verträglich sind. Weil wenn man eine hohe Verträglichkeit hat, sagt man das so? Keine Ahnung, aber ihr wisst, was ich meine. Dann führt man, glaube ich, auch nicht so leicht, oder? Dann übernimmt man nicht diese Führungskraft. Weil ich glaube, als Führungskraft musst du schon manchmal so ein bisschen anecken.
Ich kenne das, ne? Kenn das aus meiner WG, weil ich glaube, wir sind alle 4 agreeable und sind immer so, wenn irgendwer nicht
abweicht.
Ja, komplett konfliktvermeidend. Immer gehen sie alle aus dem Weg und so. Und das ist dann vielleicht irgendwie... Ja, aber braucht auch mal jemand, der irgendwie sagt, so, jetzt wird die Küche aufgeräumt hier.
Ja.
So, ne? Also das gibt's auch. Aber stimmt, es gibt auch Forschungen an der Antarktis wurden auch so Simulationen gemacht und auch mit Gruppen, wo dann mehrere unterschiedliche Persönlichkeiten auch reingeworfen wurden. Und man hat in diesen Simulationen auch oft gemerkt, dass Menschen in so Teams immer in bestimmte Rollen reinfallen, wirklich in so eine Führungspersönlichkeit zum Beispiel. Also irgendwann merkt man so in so einem Team, okay, wir brauchen irgendwen, der hier den Laden schmeißt. So, ne? Und dann macht das einfach irgendwer.
Ja.
Der nimmt dann so die Initiative in die Hand. Und wen es da zum Beispiel auch gibt, also es gibt immer die Rolle des Strebers anscheinend, die Rolle der stillen Person und die Rolle des Clowns. Und die ist laut dieser Studie extrem wichtig für eine Gruppe. Was ich sehr schön fand eigentlich.
Ja. Lachen ist wichtig.
Ja. Lachen ist wichtig, Humor ist wichtig in so einer Gruppe.
Und das ist total interessant, weil ich muss gerade an so psychische so Grundbedürfnisse denken. Und ich finde, manchmal sehen wir so Spaß und, weiß ich nicht, als so Luxus an. Ne? So alles andere muss vorher da sein und dann müssen wir ja Spaß haben. Aber das ist ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Wenn wir lange keinen Spaß haben, dann geht es uns einfach nicht mehr gut.
Ja, und wahrscheinlich auch
ich glaube, das machen die dann, diese Clowns.
Ja, genau.
Dann, ne?
Also, oder wie die auch vielleicht mit, wenn Konflikte irgendwie aufkommen oder so, ne, dann so ein bisschen, hahaha, ist doch nicht so schlimm oder keine Ahnung, ich wäre vielleicht.
Witziger Clown gehen.
Okay, das heißt, die einzige Überlebenschance für die Neurotiker ist dann doch Clowns zu sein.
Das wäre interessant zu wissen. Neurotischer Clown klingt eigentlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Also, das wäre interessant zu wissen. Ich glaube, die ideale Teamzusammensetzung war. Ein Clown reicht auf jeden Fall in der Gruppe.
Mehr nicht.
Egal wie viele Menschen.
Egal wie viele, ein Clown reichte. Und man hatte 80% der Leute in der Gruppe sollten verträglich sein und 20% dürfen aber auch Störer oder Kritiker sein. Das fördert sogar die Teamarbeit, wenn man ein paar Kritiker-Nörgler dabei hat. Vielleicht wird man da mehr gepusht.
So. Ja, okay. Kann oder so ein vorstellen. Kritischer Clown. Ich finde euch alle scheiße, Clown. Aber ihr seid lustig.
Ja. Kann man auch gebrauchen, genau. Aber fand ich ganz nett. So.
Okay. Ja, total interessant, auch mit so Persönlichkeitstests. Aber werden dann Astronautinnen und Astronauten auch vorher auf ihre Persönlichkeit getestet eigentlich, wenn die irgendwo hinfliegen dürfen?
Ja, also beim normalen oder auch bei der ESA jetzt zum Beispiel AstronautInnen-Auswahl werden immer psychologische Tests vorher noch gemacht. Ne? Mhm. Also es gibt, glaube ich, erstmal so erste Runde werden so mentale, kognitive Sachen getestet, ne? Also so Merkfähigkeit, Konzentrationsfähigkeit und so, da musst du auf jeden Fall was leisten können. Und wenn du da durchkommst, dann geht es dann so in diese Persönlichkeitssachen. Also wie arbeitest du im Team? Wie gehst du mit einem Problem um in der Gruppe? Wie kommunizierst du Informationen? Das ist auch immer ganz wichtig, ne? Das guckt man sich dann genau an. Und wenn man sich jetzt so wenn ich mir jetzt diese ganzen AstronautInnen angucke oder Alexander Gerst oder Matthias Maurer oder Samantha, Cristoforetti, die sind alle. Also ich würde mal schon schätzen, so agreeable bis social. Mhm. Und die sind auch alle eigentlich ganz lustig so. Also so fröhlich einfach.
Du triffst die auch in der Kantine, ne?
Ja, manchmal sind die in der Kantine. Ja. Oh, aber die haben auch ihre eigene Kantine im ERC. Also für die, die es nicht wissen, im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, da ist auch das Astronauten-Trainingszentrum mit angesiedelt. Und genau, die laufen dann immer. Ich kann vom Büro aus, kann ich da direkt drauf gucken. Oh, und die sind manchmal auch in der Kantine. Und klauen mir dann die Pommes kurz vorher. AstronautInnen essen Pommes.
Ich würde gerne wissen, wer von denen dann am ehesten mal so der Clown ist. Ist es Alex Gerst oder ist Matthias Maurer eigentlich voll die Spaßkanone?
Weil man braucht ja nur einen Clown. Ne?
Eben. Man braucht ja nur einen Clown. Ja. Der Rest muss dann wieder zurück zur Erde.
Zurück. Robert, du hast uns ja auch ein Thema mitgebracht.
Ja.
Und zwar eins, was ich extreme fühle, und zwar FOMO.
Ja,
wisst FOMO. Ihr alle, was FOMO ist? Nickt mal, wenn ihr das wisst oder schüttelt den Kopf. Es gibt auch Menschen, die es nicht wissen. Wofür steht denn FOMO?
Das steht ja für Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen. Ne? Sei es jetzt irgendwie eine Party, Treffen, mit Freunden irgendwie unterwegs sein. Also ich habe irgendwie so zwei FOMO-Kategorien irgendwie bei mir im Kopf. Einerseits so, ja, ich verpasse irgendwie eine Party und so und habe dann Angst, irgendwie nicht mehr dazuzugehören. Aber auch irgendwie FOMO so im weiteren Sinne, würde ich sagen, so generell so das Leben zu verpassen. Also ständig dieser Druck so, oh, mein Leben muss irgendwie toll sein und ich muss Abenteuer einbauen und bin ich absolut die langweiligste Person dieser Welt. So, ne, das Gefühl kriegt man ja schon leicht.
Hat sich ja auch echt verbessert seit Social Media.
Ja, total. Ja,
also zum Glück voll. Sind wir jetzt alle dank Social Media.
Ja, dank Social Media haben wir jetzt auch kaum FOMO, klar.
Ich glaube, seitdem gibt es den Begriff auch, oder? Also
ich glaube, es gibt es schon seit den 90ern so. Ich glaube, das wurde, FOMO an sich gibt es ja schon immer.
Also seit MySpace gibt es den
Begriff. Und ich glaube, das wurde als erstes wirklich tatsächlich genannt, als so Marketingstrategien so normal wurden, ne? Wo so Fernsehen und so Werbestrategien so diskutiert wurden und analysiert wurden. Und dann wurde FOMO sozusagen einfach benannt und auch wirklich bewusst eingesetzt, um auch wirklich Produkte und andere Dinge zu verkaufen, indem man dann FOMO bei anderen Menschen dann kreiert, damit die dann halt schneller diese Sachen kaufen, ne? Und dann das Gefühl haben, so, boah, jetzt gehöre ich dazu.
Ne? Wir Menschen sind echt so lustig, ne?
Die sind also total simpel, ne?
Ja, richtig dumm. Okay, sag uns einfach, du wirst was verpassen. Okay, ich brauche unbedingt Zahnbürste.
Ja, ja. Und das
ich brauche unbedingt dieses Ticket für ein Podcast-Festival.
Die sind auch bald weg sofort, ne? Knappheit so. Und es ist natürlich voll das Ding. Alleine so mit diesen Social-Media-Stories, ne? Sind 24 Stunden weg. Und da hat man schon das Gefühl, ey, ich muss schon irgendwie jeden Tag, ne, in Social Media unterwegs sein, um zu gucken, nicht, dass ich da was verpasse. Aber generell FOMO äußert sich ja auch so ständig dieser Drang, überprüfen zu müssen, machen meine Freunde etwas ohne mich oder so auch die Befürchtung manchmal zu haben, dass die irgendwas ohne einen machen und das ständig halt zu überprüfen. Und Social Media bietet halt so ja die perfekte Basis, sag ich mal, um das ständig so zu machen und zu überprüfen.
Aber sag mal, Robert, also du weißt wir wissen das ja auch, ne? Dass eigentlich die Leute nichts Tolles so Tolles machen. Mhm. Oder wir wissen auch, dass Social Media uns austrickst. Und du als Psychologin ja ganz besonders. Aber warum kriegen wir es nicht hin, in unseren kleinen Spatzenhirnen das zu checken und sind trotzdem unglücklich?
Naja, die Social Media Bilder sehen schon richtig cool aus. Und die Bilder die von Bali und so. Und, ne?
Schon beeindruckend, ja.
Wer möchte da nicht sein? Nee, also es ist, ich denke, das ist, hat einfach was mit unseren psychologischen auch Grundbedürfnissen zu tun. Also wir Menschen haben schon irgendwie so einen Drang, nicht alleine zu sein, irgendwie dazuzugehören. Und da ist natürlich so eine Grundangst, sage ich mal, Bindung zu einer Gruppe zu verlieren, ist natürlich auch gesund. Sonst wird man natürlich auch langfristig irgendwie vereinsamen. Aber das ist so ganz, ganz tief mit uns verankert. Also ich kann mich auch, vielleicht eine Situation irgendwie aus einer 8. Klasse bei mir, ich weiß, dass damals war irgendwie Twitter voll in. Wow. Ich weiß auch nicht. Ja.
Heute Ex.
Wie bitte?
Heute Ex.
Ja. Ja.
Hey, X. X. X.
Ach, X. Ach, krass. Ja, stimmt.
Ja, X, X, sorry.
Ja, egal. Ja, nennen wir es nochmal Twitter. Auf jeden Fall, da haben dann irgendwelche Leute aus meiner Klasse gepostet, dass die Bowling waren und ich war nicht Bowling. Und dann war das so ein richtiger Stich. Ne? Also ich habe das so richtig in der Brust gespürt. Also man spürt es auch körperlich manchmal, wenn es einen wirklich trifft. Das ist ja so ein sozialer Schmerz, den man dann auch spürt. Ne? Man hat ja auch so verschiedene Syndrome, dieses Broken Heart Syndrom und so. Das ist ja eigentlich, sind das ja soziale Phänomene, die aber auch körperlich zu spüren sind. Weil man weiß auch von Studien, dass wenn man diesen sozialen Schmerz spürt, tatsächlich die gleichen Gehirnareale im Kopf, im Gehirn aktiviert werden wie bei körperlichem Schmerz. Ja, das ist schon, ich finde das krass.
Aber also Julia und ich haben auf jeden Fall, sind FOMO-Kandidat, oder? Nee. Du bist auch FOMO-Kandidatin.
Ich bin voll die FOMO-Kandidatin.
Ja, wir nehmen ja sogar beide Folgen heute hier auf. Ne? Also, wir können gar nichts verpassen.
Nee, ich gar nicht
mein FOMO ist so schlimm, dass es sich sogar ausweitet bis zu Eneas, der heute nicht da ist. Ja. Dass ich so denke, oh Gott, der verpasst was. Obwohl ich da bin, kriege ich schon FOMO für Eneas. Also so schlimm ist mein FOMO. Aber es gibt ja schon, glaube ich, also ab wann, man hat ja immer irgendwelche Probleme, aber wann ist es denn wirklich so, dass man ist was zum Diagnostizieren? Also, dass man so sagen kann, ab jetzt ist es krankhaft?
Ja, also
bin
man kann
krank, FOMO?
Man kann es halt nicht diagnostizieren, es gibt keine Kriterien dafür, aber es
noch
ist schon noch nicht, genau, ja. Es wird schon so ein bisschen als Social-Media-Krankheit bezeichnet. Aber klar, wenn sich das irgendwie so zu einem übermäßigen Stress irgendwie entwickelt, ne, ich kenne sogar Menschen, die so argen FOMO haben, dass die wirklich Schlafstörungen natürlich haben, weil die ständig diese Nervosität in sich tragen, ständig unruhig sind, ständig die Befürchtung haben, da könnte irgendwas passieren, was ich verpassen könnte. Und man weiß ja auch, dass wenn man etwas befürchtet, dass dieser Stress manchmal schlimmer ist als das tatsächliche Eintreten von
so self-fulfilling prophecy.
Ja, so ein bisschen, ja, genau. Und ab da, ne, so ständig dieses Nervössein. Es kann auch wirklich zu depressiven Verstimmungen führen, leider, ne? Und ab da kann man dann irgendwas anderes, sage ich mal, eine Depression oder eine Angststörung oder was anderes sozusagen diagnostizieren, aber alleine FOMO nicht.
Okay, aber du sagst ja, du hast Patientinnen und Patienten, die das haben. Vielleicht mal so aus der Praxis. Vielleicht können wir da auch was selbst mitnehmen. Was sagst du denen? Was kann man dagegen machen?
Also alleine, es hilft schon, wenn man darüber Bescheid weiß. Und das bei sich auch selbst benennen kann in dem Moment, wo ich FOMO spüre und auf Instagram wieder was Cooles sehe und so, dann sage ich schon manchmal, hey, Uruba, dir geht's eigentlich jetzt ganz gut, du hast gerade nur FOMO. Ne? Es ist jetzt, also deine Welt ist jetzt nicht zusammengebrochen oder so, ne? So relax. Das hilft. Und dann sich aber auch bewusst machen auf Social Media, vor allem sieht halt schon alles viel cooler aus, als es in Realität ist. Alleine, wenn ich mir meine eigenen Urlaubsbilder anschaue, denke ich mir so, boah, wie cool. So war es da aber eigentlich gar nicht. So, ne? Sieht schon irgendwie cooler aus. Also das hilft. Und das zeigen auch ganz deutlich Studien, reduziert bitte eure Zeit auf Instagram und Co. Das hilft.
Na
das
klar.
Hilft. Das hilft
wir
total.
Natürlich.
Ja, ich habe auch eine Begrenzung bei mir in der App und die.
Ihr Limit ist für heute erreicht.
Ja. Yeah.
Noch eine Minute. Noch 15 Minuten. Heute kein Limit.
Genau. Sieht bei mir genauso aus.
Traurig. Okay. Na, wir wissen, wie es eigentlich besser gehen könnte. Ich habe gelesen, es gibt auch was, das heißt JOMO. Joy of Missing Out, vielleicht kommen wir da ja auch irgendwann hin.
Ja, mit J dann?
Ja.
JOMO.
JOMO.
Ja,
das heißt das YOLO bei FOMO.
Ja.
Also, naja, ich werde schon wieder kompliziert in meinem Kopf. Aber Joy of Missing Out.
Joy of Missing Out.
Dass man sagt, ich finde es eigentlich geil, heute auf der Couch zu bleiben.
Ja.
Ihr könnt mich alle mal, geht feiern. Ja. Auf der Couch ist viel schöner.
Klingt auch gesund bis zu einem gewissen Grad.
Ja, finde ich auch sehr gesund. Also das könnte natürlich auch helfen, ne? Dass man guckt, hey, okay, ich bin jetzt irgendwie auf jeder Party gefühlt, aber was für einen Preis zahle ich denn damit? Ne? Ich vermisse irgendwie, also keine Ahnung, ich kann nicht entspannt zu Hause, ich habe kaum Zeit mit mir allein, ich lerne mich vielleicht selbst nicht irgendwie kennen. Ne? Also das kann man dann auch gut für sich nutzen. Hey, auf meiner Couch und Netflix, das war jetzt so cool. Also die anderen haben genau das auch verpasst.
So, ja. So soll man es auch mal sehen. Aber hier, um zu unserer popkulturellen Bildung kurz mal noch beizutragen. Weitere da kursierende Abkürzungen, ich finde es wirklich hilarious. FOBO ist noch Fear of Better Options. Also, dass man Angst hat, es gibt bessere Alternativen, kennen wir auch alle sehr gut.
Das ist ein FOMO noch mal ein bisschen höher. Ne? Genau. Du bist schon auf der geilen Party und denkst, fuck, irgendwo ist eine geilere Party.
Oder vor allem im Dating-Bereich ist das ein Riesending. Oh, ja.
Oh, noch ein bisschen weiter swipen, vielleicht kommt noch eine bessere Option. Genau, dann Momo, ist kein Kinderbuch von Michael Ende, sondern Mystery of Missing Out. Dass man nicht richtig weiß, was man verpassen könnte. Man könnte ja was verpassen. Ja.
Ach so, man das guckt nicht mal irgendeine Story, sondern denkt in seinem Kopf, ja klar.
Ja, aber das meinte ich mit diesem, ne, so im größeren Sinne. Oder so ständig dieses Gefühl haben, so, oh, mein Leben ist
schrecklich,
langweilig.
Schrecklich. Was dann wieder besser ist, ist ROMO, Reality of Missing Out. Okay. Dass man einfach weiß, die anderen haben auch nicht ein cooleres Leben als ich.
Ja,
es ist das einfach. Ist cool. Das, ich finde, wir sollten mehr nach ROMO. ROMO leben. Yeah. ROMO.
Ja.
Romo.
Hashtag also, Romo.
Hashtag Romo. Das ist die Realität, dass wir wissen, die anderen Podcast-Aufzeichnungen sind heute auch ganz cool, aber hier ist doch am coolsten. Ich habe ein Thema mitgebracht, wo ich echt mal wieder dachte, ich liebe es, wenn bewiesen wird, dass wir Menschen uns austricksen lassen und einfach ganz simpel ticken. Und zwar, wenn ihr heute Abend noch irgendwie nach dieser Podcast-Aufzeichnung in eine Bar geht, hier in Mannheim vielleicht, wie viel ihr trinken wollt, das ist nicht nur etwas, was ihr ganz bewusst mit eurem Bewusstsein entscheidet. Nein, 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 die Barkeeperinnen und Barkeeper können das ganz schön beeinflussen. Und da gibt es eine aktuelle Untersuchung zu, die ich einfach liebe. Und zwar können sie das beeinflussen durch die Größe der Weingläser, die es zur Auswahl gibt. Und das ist wirklich hilarious. Nehmen wir mal hier an. Es gibt drei Größen, vielleicht so 0,1, 0,2 und dann noch so das Viertele. Das sagt man doch so, Viertele, oder? Ja. Schwäbisch? Boah, ihr seid beide nicht aus Schwaben.
Rheinland.
Was sagt man im Rheinland?
Was?
Da trinkt man doch diese ganz kleinen, diese Kölschdinger.
Ja, ein Kölschglas.
Okay. Ein Kölschglas. Okay, also wir haben ein Kölschglas, 0,2 und ein Viertele, also 250 Milliliter. Und wenn man jetzt einfach die größte Größe, also das Viertele, wegnimmt, dann trinken die Menschen einfach weniger den ganzen Abend, obwohl sie es auch wissen, dass es nicht mehr da ist. Weil wir zählen nicht die Milliliter, ist ja auch irgendwie dumm, sondern wir zählen einfach nur die Anzahl der Gläser, die wir trinken.
Ja, okay.
Ja, macht irgendwie macht total Sinn. Aber dass wir uns da austricksen lassen, dachte ich mal wieder, Leute, das ist total lustig.
Das funktioniert bei Kölschgläsern nicht.
Okay, es wurde untersucht in London, vielleicht funktioniert das auch ganz spezifisch. Nur da ist eine Untersuchung der Uni Cambridge. Die haben in 20 Pubs 4 Wochen lang eben die größte Ausschank-Unit sozusagen weggenommen. Da war es dann wahrscheinlich ein Pint, so noch diesen komischen 500...
0,568 oder irgendwie sowas.
Ne? Ganz krude, imperiale Einheit mal wieder. Und zack, pro Tag wurde tatsächlich knapp 8% weniger Wein ausgeschenkt. Und die Leute haben aber auch nicht stattdessen eben andere Sachen mehr getrunken. Vielleicht mehr Cider oder mehr Bier oder so, sondern die haben sich damit einfach abgefunden. Und die Pubs haben dann auch am Ende die Rückmeldung gegeben, wir fanden es eigentlich auch okay. Wir haben nämlich gar nicht mehr Einbußen gehabt, weil bei kleineren Größen sind die Gewinnmargen besser. Mm. Das heißt, es hatte für alle Menschen nur Vorteile. Und wenn man sich dann natürlich überlegt, ne, für die ganze Public Health einer Gesellschaft, könnte man auch sagen, ist natürlich sinnvoll, wenn die Menschen insgesamt vielleicht weniger trinken. Jetzt kann man natürlich Verschwörungstheorien anfangen, aber das wollen wir nicht. Ich finde es aber auf jeden Fall total spannend, so Nudging allgemein. Ne? Wie lassen wir uns beeinflussen durch so kleine Tricks, die uns gar nicht mal unbedingt bewusst sind oder vielleicht doch bewusst sind. Und ich habe mal geguckt, was sonst noch so uns bei der Kulinarik unbemerkt beeinflussen kann. Wir hatten da auch schon mal das Thema zum Beispiel, dass wenn man eine Tischdecke benutzt, das Weihnachtsessen besser schmecken kann. Das hatte Ineas mal aufgearbeitet. Oder dass die Form der Kaffeetasse auch den Geschmack beeinflussen kann. Es gibt da einen Forscher der Uni Oxford, Charles Spence heißt der, der forscht da extrem viel zu. Und ich habe mal geguckt, was diese Bar in Mannheim heute Abend noch machen könnte, um uns noch ein bisschen mehr auszutricksen. Nicht nur uns das größte Glas wegnehmen, sondern sie könnten uns ein Getränk in einem farbigen Glas servieren. Getränke in grünen oder blauen Gläsern werden nämlich als durstlöschender wahrgenommen als Gläser in orangenen oder roten Gläsern. Also, wenn ihr besonders viel Durst habt und euch austricksen wollt, trinkt aus blauen oder grünen Gläsern.
Okay, ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass also mit dem Blau und dem Grün, dass das irgendwie weniger schmackhaft wirkt, dass man das lieber nicht trinken möchte. Aber vielleicht denkt man, Moment, also durstlöschender ist grün blau. Und blau.
Ja.
Okay.
Aber das macht für mich voll Sinn, weil das ist doch die Wasserfarbe so ein bisschen, oder?
Maybe. Im Kopf, ja, und so orange und gelb und rot ist ja eher so vielleicht Tee oder so, also ein heißes Getränk. Vielleicht wird das ja mit Hitze irgendwie assoziiert. Und da trinkt, also man trinkt ja nicht, man löscht nicht seinen Durst mit Tee.
Es sind Mutmaßungen.
Boah, jetzt warum so ein Liter Tee, ist. Ich habe richtig Durst.
Ja, warum das genauso ist, wird natürlich dann mal wieder, wir sind stets enttäuscht von solchen Studien, nicht aufgelöst, sondern wir wissen nur, dass es passiert, aber nicht ganz wie. Da ist mal wieder mehr Forschung nötig. Dann die Farbe der Möbel hat einen Einfluss darauf, was wir trinken. Es gab da eine Untersuchung, wo unter anderem belgisches Bier, also ich finde es wahnsinnig ekelhaft, dass so belgisches Kirschbier, ich weiß nicht, ob das jemand kennt, das heißt Kriegbier, ob das mehr getrunken wird. Und ja, dieses Bier wird eher getrunken in blau und kalt gestalteten Räumen.
Okay. Aber genau dieses Bier? Oder genau, also mit diesem Bier haben sie es ausprobiert?
Sie haben es mit dem ausprobiert, ja. Okay. Da war auch wieder unklar, warum, aber sie konnten es wirklich durchtesten. Ja, mehr Menschen trinken, wenn sie es zur Auswahl haben, in blau gestalteten Räumen dieses Bier. Ganz wild. Dann, Menschen trinken mehr, wenn laute, schnelle Musik gespielt wird und sie essen langsamer bei klassischer Musik. Hm. Und wenn wir dann uns mal die Tellerfarbe angucken, auch da gibt es Untersuchungen zu. Wenn wir euch jetzt hier später in der Pause Snacks auf roten und blauen Tellern hinstellen würden, würdet ihr von den roten Tellern vermutlich weniger Snacks nehmen als von dem blauen oder weißen Teller. Mhm. Vermutlich, weil Rot eben eine Warnfarbe ist und man dann vielleicht doch nicht so zugreift. Also so kann man so ein bisschen evolutionär vielleicht erkennen. Erklären. Und es gab lange die Annahme, dass die Tellerform auch etwas ausmacht, wurde dann aber auch wieder widerlegt. Und was man auf jeden Fall noch sagen kann, wenn man schweres Besteck seinen Gästen reicht, dann haben sie das Gefühl, es ist besseres Essen, was sie kriegen.
Oh. Hochwertiger.
Ja. Also mit diesem ganzen Wissen, irgendwie, wenn ich das nächste Mal versuche, meine Freunde zu beeindrucken, weiß ich, okay, ich nehme also die Tischdecke auf jeden Fall und schweres Besteck. Dann Kartoffelgratin ist ein bisschen wenig, dann nehmen wir jetzt die roten Teller, dann fällt es ihnen nicht so auf, dass es weniger ist. Dann, das Bier muss eigentlich auch noch weg. Ach stimmt, das ist das belgische Bier. Dann nehme ich mal die blau, ich streiche schnell meine Möbel noch blau, also ich kann so viel tun.
Oder du willst nicht, dass sie dir den Kühlschrank leer essen, dann machst du halt genau das Gegenteil. Ne?
Genau. Also man kann unglaublich viel machen und ich finde es wahnsinnig faszinierend. Aber auch da wieder, Robert, die Frage an dich, warum funktioniert dieser Mist, obwohl, wenn wir es wissen, ne? Also sogar wenn man weiß, die größte Unit bei meinen Getränken ist gerade weggekommen, warum funktioniert es trotzdem?
Also ich kann jetzt nur so meine Meinung sagen, sag ich mal. Also wir Menschen sind ja so unglaublich überreizt. Wir müssen ständig eigentlich Entscheidungen treffen. Also am Tag, ich weiß gar nicht, gibt glaube ich irgendwie eine Zahl.
Ja, so eine riesig
Uhrzahl, ne? So in den Tausendern irgendwie. Wir treffen so viele Entscheidungen. Und wenn es uns ein bisschen leichter gemacht wird irgendwas, wenn wir irgendwie so einen Stupser bekommen in eine Richtung, dann nehmen wir das bestimmt gerne an.
Ja.
Ne? Das fühlt sich dann einfach ein bisschen angenehmer an und leichter an. Ne? Also ich denke, das liegt einfach daran. Aber ja, das wäre so meine Meinung dazu.
Wahrscheinlich gepaart mit so evolutionsbiologischen Sachen, ne? Warum jetzt der blaue Teller irgendwie leckerer aussieht.
Ja.
Also ist das irgendwie eine Mischung.
Ja, Rot ist ja auch so ein bisschen einfach, wie du gesagt hast, so eine Warnfarbe. Mhm. Das ist ja auch so die Farbe von Blut, ne? Und Blut will man nicht draußen sehen, außerhalb vom Körper.
Ne? Je nachdem. Es gibt auch True Crime Podcast Aufzeichnungen im Rahmen dieses SR-Podcast-Festivals. Yeah. Da sind dann die Leute, die das gerne sehen.
Genau. Ja, aber Nudging benutzen wir in einem also ich glaube, das wird ja überall benutzt. Mhm. Ne? Also so im
benutzt du es auch in deinen Sitzungen?
Tatsächlich schon. Also Nudging ist ein ganz großer Teil von Therapie. Also klar stupse ich auch meine Patienten mal an. Es funktioniert aber, finde ich, in der Therapie nur, wenn man auch wirklich eine gute Beziehung zum Patienten schon aufgebaut hat. Ne? Wenn der Patient wirklich zu 100% sagen kann, hey, diese Therapeutin ist auf meiner Seite und spielt nicht gegen mich so. Und dann kann ich die, also bei uns nennt man das eher geleitetes Entdecken.
Okay.
Dass ich sozusagen die richtigen Fragen im richtigen Moment sozusagen stelle. So, okay, wie denken denn die anderen Menschen darüber? Und was denken sie denn, warum ist das passiert? Ne? Das ist dann eher so geleitetes Entdecken und das fällt für mich unter Nudging. Also,
okay.
Ja. Machen wir tatsächlich sehr häufig. Aber ich mache Verhaltenstherapie und da ist Transparenz total wichtig. Also ich mache das schon dann häufig auch transparent, aber weil die Patienten einfach wissen, ich will denen nichts Böses, ist das in Ordnung.
Okay. Ja. Und deswegen funktioniert es dann ja auch trotzdem.
Deswegen funktioniert es
auch.
Selbst
wenn du sagst, hey, heute natschen wir mal eine Runde, aber es funktioniert dann trotzdem.
Ja, es funktioniert. Ja.
Also fürs Marketing und für Werbung wäre es auch super, wenn man das geleitetes Entdecken nennt. Man sich gar nicht mehr manipuliert oder irgendwie sowas.
Ja, geleitetes Entdecken, zu welchem Produkt wollen Sie heute?
Jetzt würde mich interessieren, ob auch bei der Astronautenausbildung ne, oder so, ob da auch praktisch pädagogische Maßnahmen oder irgendwie rumgenatscht wird oder auch beim Essen dann vielleicht, ne, ob auf der ISS diese Pampe, sage ich jetzt mal, die da teilweise serviert wird, ob da auch klar ist, okay, nee, wir nehmen aber das grüne Packaging, weil dann denken die, das ist doch noch irgendwie ein bisschen leckerer oder sowas.
Nee, ich glaube, das ist alles gleich. Also ist auch gar nicht mehr so pampig da oben mit dem Essen.
Entschuldigung.
Also, ich hatte jetzt gerade mich auch noch mal ein bisschen mit Space Food beschäftigt und es ist, glaube ich, gar nicht mal so schlecht.
Hast du es probiert mal?
Nee, ich habe so ein paar, also so diese gefriergetrockneten Sachen und so. Ja. Ne? Aber das meiste kriegt man auch tatsächlich einfach so im Handel. Ne? Es ist eigentlich nicht unterscheidbar. Ah, also okay. Space Food ist entweder Dosenessen oder es ist eben in diesen Plastikdingern, dass es dehydriert ist und du es erstmal mit Wasser irgendwie wieder so zusammen. Okay, dann ist es ein bisschen eklig, dann muss es halt
erstmal.
Ich kann
sagen, sicher, dass es nicht pampig ist.
Ja, klar, dehydriertes Rührei klingt nicht so geil, das stimmt natürlich. Ne? Erstmal Wasser rein und dann so durchkneten, dann hast du Rührei. Yay! Lecker. Aber ich glaube, die können da nicht so viel natschen. Du hast halt da deine Box, da ist dein Essen drin und. Du hast halt keine Wahl, so, ne?
Aber apropos Essen, vielen Dank, Uroba, dass du hier warst für unsere erste Folge vom live vom SWR Podcast Festival. Ja. Vielen Dank für deinen Besuch. Und wir gehen jetzt langsam hier in die Pause, in unsere erste. Ich versuche hinten dem Tontechniker zu sagen, dass er die Musik anmachen kann, genau.
Vielen Dank.
Vielen Dank für deinen Besuch.
Ja, super,
und wir,
dass du da warst. Vielen Dank.
Wir sehen uns in 15 Minuten wieder hier mit der nächsten Folge. Und kommt bitte alle wieder zurück. Es ist schön mit euch hier.
Bis gleich.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König.
Und? Podcast-Sucht noch nicht gestillt?
Noch mehr spannende, informative und lustige Podcasts gibt's in der App der ARD Audiothek.
Diesen Podcast übrigens auch.
Hallo, wir sind die Bayern 3 Samstagscrasher und in unserem Comedy-Podcast geht es um den Wahnsinn der Woche auf der Welt, im Netz und überhaupt. Und
vergiss die legendäre Gag-Challenge nicht.
Ja, aber ich denke, wenn die Leute hier jetzt mitnehmen, dass das Ganze ein lustiger Podcast ist, über alles, was so in den letzten Wochen passiert ist, dann reicht das doch, oder nicht?
Und dass es bei uns wie immer nichts zu gewinnen gibt, das müssen wir auch noch erwähnen.
Wie soll ich das denn alles hier in so kurzer Zeit unterbringen? Ich meine, von der Zeit her sind wir jetzt doch eh schon längst bei...
Die Bayern 3 Samstagscrasher. Immer samstags.
Natürlich auch in der ARD Audiothek.